Ja, hallo zusammen, ich bin Julian und das ist Folge 7 von Far Away. Ja, 7 Wochen, offenbar schon, wenn ich meine Folgen richtig nummeriert habe und das auch noch richtig im Kopf habe. Einen wunderbaren Gruß nach größtenteils Deutschland, zu kleineren Teilen auf die andere Seite der Bay. Und ja, ich hoffe, soweit geht's euch allen gut. Sitze hier wie gehabt im 12. Stock des McAllister Towers, schaue auf die City Hall von San Francisco und stelle fest, na, so sonnig ist es heute nicht. Es ist doch eher so ein bisschen ein frühes Zeichen des Herbstes, der hier Einzug gehalten hat. Das soll mich und uns und euch natürlich aber alle nicht aufhalten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an in diese doch recht volle Woche. Überraschenderweise mal wieder volle Woche reinzuschauen. Ich weiß nicht, ob das die schon fortgeschrittene Stunde heute ist, ob das mein, naja, mäßig fortgeschrittenes Alter ist oder einfach der Fortschritt im Studium und die Komplexität der Geschichten, die so ein bisschen zunimmt. Jedenfalls musste ich tatsächlich gerade so das erste Mal ein bisschen reinhören in meine eigenen letztwöchigen Folgen. Einfach um rauszufinden, worüber ich letztes Mal gesprochen habe. Also ich bin mir ja sicher, dass es die eine oder andere Wiederholung immer mal wieder geben wird, aber es wäre natürlich ein bisschen peinlich, gebe ich zu, wenn ich tatsächlich so 5 Minuten komplett über dasselbe Thema spreche. Dann, ja, dann das will ja auch keiner. Und deswegen habe ich in Kauf genommen, dass ich mir selber nochmal 2, 3 Minuten zuhören musste, um jetzt zumindest ein Stückchen besser vorbereitet zu sein, mich nicht zu wiederholen. Ich hoffe, das klappt. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir sind wie immer beim Donnerstag. Der Donnerstag steht im Zeichen des Verfassungsrechts. Und das Verfassungsrecht wiederum, das steht im Zeichen der Commerce Clause aktuell. Die Commerce Clause ist so eine Art, ja, Universalberechtigung des Kongresses, zumindest zeitweise Universalberechtigung des Kongresses, alles zu regeln, was in irgendeinem Zusammenhang steht mit dem zwischenstaatlichen Handel. Das ist natürlich, hatte ich ja auch schon angedeutet, immer so ein bisschen variabel, wie allumfassend das denn nun ist. Also, wir haben ja gesehen, es gibt gewisse Ausnahmen, es gibt verschiedene Phasen auch in der Art und Weise, wie die Commerce Clause ausgelegt wird. Also quasi in der Frühphase der Vereinigten Staaten bis so ungefähr 1890 hat man gesagt, naja, wir haben ein relativ breites Feld an Regulierung, was der Kongress ebenso machen kann. Dann hat man bis zu 1937 etwa gesagt, nee, der Kongress soll ganz wenig nur machen, damit sich die Betriebe eben ungestört entfalten können in der industriellen Revolution. Dann kam der New Deal und Roosevelt hatte großes Interesse daran, dass der Kongress viel regeln kann im weiten Handelsbereich. Ja, und jetzt sind wir halt in der heutigen Zeit, wo eher aus politischen Justizgründen, also quasi wegen der Besetzung dieses Gerichts, sich das alles so ein bisschen gedreht hat. Also wo die Möglichkeiten des Kongresses vom Supreme Court wieder ein bisschen eingeschränkt werden. Ja, da waren wir ja letzte Woche so ein bisschen eingestiegen im Verfassungsrecht und ja, im Prinzip haben wir das so ein bisschen mehr unterstrichen mit Fällen. Es ging dann unter anderem um die Frage, ob denn der Anbau von Weizen für Zwecke des eigenen Konsums und fürs Füttern der eigenen Tiere, ob das denn reguliert werden kann. Das klingt erstmal ein bisschen langweilig, aber wird zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich in der kommenden Woche, noch etwas interessanter werden, wie ich aufgrund meines ja, überragenden Wissens über die zurückliegende Woche weiß. Jedenfalls, der Supreme Court hat damals, 1937 war das, entschieden, dass auch der Weizen, den man selbst anbaut, den Markt beeinträchtigt. Denn man könnte ja immer noch auf die Idee kommen, den Weizen zu verkaufen. Außerdem, wenn man Weizen selbst anbaut, muss man ja keinen Weizen kaufen und auch das beeinträchtigt den Markt. Naja, wie man sieht, also das ist eine eher weite Auslegung und ein weites Verständnis dieser Commerce Clause. Und der Supreme Court hat halt gesagt, ja, wenn so ein Farmer zu viel Weizen anbaut, das dürft ihr schon regulieren. Das ist in Ordnung. Ja, sind alles so Illustrationen von so einem Thema, was zugegebenermaßen ein bisschen trocken ist. Also nicht Weizen, sondern die Commerce Clause. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht allzu sehr vertiefen. Zweiter Teil des Donnerstags war nämlich ja, ja, klingt so ähnlich wie Commons Clause. Common Cause. Meine Pro Bono-Aktivitäten, die ich ja angekündigt hatte schon. Und da ging es ja darum, am Dienstag war in Kalifornien eine sogenannte Recall-Election. Sprich, es ging darum, ob der Gouverneur, der regulär von der Bevölkerung gewählte Gouverneur, der regulär eigentlich erst nächstes Jahr wieder zur Wahl antreten müsste, ob der von seinem Amt zurückgerufen wird. Dafür braucht es eine Mehrheit der Bevölkerung und dann muss eben ohne absolute Mehrheit, mit relativer Mehrheit ein Kandidat gewählt werden oder eine Kandidatin, die dem Amtsinhaber nachfolgen würde. Wie das ausgeht, wird noch Thema dieser Sendung sein. Jedenfalls ist das Ziel der Organisation Common Cause, dass man Fake News rund um Wahlen und Abstimmungen verhindert. Und ich sag mal, was so Fake News und Wählerbeeinflussung angeht, gab es ja in den letzten Jahren in den USA vielleicht die ein oder andere Geschichte. Pizzagate oder die Podesta-E-Mails generell, Clinton-Trump-Wahlkampf. Naja, ihr wisst schon, das hat man ja wirklich auch zu Genüge bis nach Europa mitbekommen, beziehungsweise der Trend ist ja auch bis nach Europa geschwappt. Ja, ich habe mir Twitter vorgenommen, habe zu diesem Zwecke übrigens auch, kleine Eigenwerbung, einen brandneuen Twitter-Account erstellt, den ich plane auch zu nutzen. Ich habe mir gedacht, Twitter ist nicht schlecht, so auf Englisch zu nutzen. Das heißt, ich würde quasi Twitter auf Englisch, Facebook weiterhin auf Deutsch, dieses Podcast hier weiterhin auf Deutsch. Und dann kann man mich auf allen Kanälen abonnieren und auf allen Kanälen ja, das Gleiche hören. Ist doch super. Genau, diesen Twitter-Account habe ich dann genutzt, um verschiedene Schlagworte zu beobachten und zu überwachen während meiner Schicht. Diese Schlagworte waren unter anderem eben Wahlbetrug, Briefwahl war ein Schlagwort, Maidengate. Maidengate ist die Behauptung, dass ja eben zahlreiche Wählerinnen, vor allem Wählerinnen, unter ihrem Mädchennamen einen Wahlzettel zugestellt bekommen hätten, also einen Briefwahlunterlagen zugestellt bekommen hätten und dadurch hätten eben mehrfach wählen können. Genau, das waren so die großen Themen und das habe ich mir angeschaut. Ich kann es vorwegnehmen, in den ersten drei Stunden habe ich exakt 50 Beiträge gemeldet über das Meldeformular. Also man merkt schon, es ist eine Menge los in sozialen Medien rund um Wahlen, auch wenn es nur regionale Wahlen sind, wie in diesem Fall. Und schön ist das eben auch alles nicht. Interessant war zu sehen, wie sich dazwischen Kanadierinnen und Kanadier unterhalten haben, ganz in Ruhe über die bei ihnen ebenfalls gerade stattfindenden Briefwahlen. Also der kulturelle Unterschied in der Diskussion politischer Themen, der war quasi mit den Händen greifbar. Ja, jedenfalls drei doch arbeitsreiche Stunden, muss ich sagen, aber man hatte zumindest das Gefühl, was Gutes getan zu haben. Und es hat ja auch für mein Pro-Bono-Konto was Gutes getan. Jetzt fehlen mir nur noch 12 Stunden, wenn es dann anerkannt wird. Ich habe aus anderen Gründen gerade etwas Zweifel an der Einfachheit dieser Aufgabe, aber dazu gleich. Das war insoweit dann der Donnerstag. Wenn ihr gerade übrigens ein merkwürdiges Klingeln im Ohr hattet, kurzzeitig, ich stelle gerade fest, dass das Mikrofon offenbar hier den Systemsound mit aufnimmt. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Jedenfalls Glückwunsch, dass ihr es gehört habt, das war mein E-Mail-Ton. Ich hoffe, ich kriege nicht mehr so viele E-Mails in den nächsten Aufnahmen, aber jedenfalls kein Grund zur Sorge. Es ist alles gut. Ich habe nur eine Nachricht bekommen. Ich weiß auch schon, wozu. Dazu kommen wir gleich. Und da das jetzt schon das zweite dazu kommen wir gleich ist, räume ich direkt mal das erste ab. Ich habe nämlich ja den Plan, habe ich schon erzählt, dass ich im nächsten Juli das Bar-Examen ablegen werde. Und ich meine auch schon mal erzählt zu haben, dass man da relativ viele Unterlagen für anbringen muss. Unter anderem eben eine Determination, eine Untersuchung der moralischen Geeignetheit. Diese Untersuchung, die dauert mindestens 180 Tage, sobald der Antrag angegangen ist und die $550, die das Ganze kostet, weil Moral ist teuer, ne? Und unter anderem muss ich, da ich etwas vorschnell vor 2 Jahren einen Führerschein gemacht habe, den ich nicht wirklich nutze, muss ich leider nicht nur diesen Führerschein in Kopie beilegen, sondern muss auch einen Auszug aus meinem Punkteregister in Flensburg beim Kraftfahrtbundesamt beifügen. Denn wer nicht Auto fahren kann, ist moralisch nicht als Rechtsanwalt geeignet. Das wissen wir. Das zeigt uns eigentlich auch schon die Geschichte. Ich weiß auch nicht, wovon ich rede, aber ist so. Muss ich vorlegen und muss ich natürlich auf Englisch vorlegen und muss ich im Original vorlegen. Und ja, das Kraftfahrtbundesamt ist eine deutsche Behörde. Für eine deutsche Behörde hat es eine auffallend hübsche Internetseite, habe ich festgestellt, die auch auffallend übersichtlich ist und mir sehr schnell gezeigt hat, dass das nicht so einfach würde. Denn es gibt zwei Möglichkeiten, nein, drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man geht persönlich in Flensburg vorbei und wirft kleine Steinchen an die Behördentür und sagt dann, ich hätte gerne einen Auszug. Dann sagen die einem, ja, machen wir. Das war mir zu weit, Flensburg hat nämlich gar keinen Flughafen. Und zweite Möglichkeit war per Post. Ja, ich habe ja am Vorabend so ein bisschen über Briefwahl und über die Zuverlässigkeit der Post gelesen. Ich bin jetzt auch Verschwörungstheoretiker ein bisschen, deswegen traue ich der Post nicht. Abgesehen davon dauert es einfach ewig lang und ja, 4 Wochen oder so der eine Weg und 4 Wochen oder so der andere Weg, so lange kann ich auch schlechtweg nicht warten. Dritte Möglichkeit, die Online-Funktion des Personalausweises. Ich mache ja was mit Datenschutz, ne? Und habe ja so gewisse Wurzeln in linken Bewegungen aller Arten. Man kann jetzt so ein bisschen, wenn ich jetzt den Publikumsjoker ziehen würde und Menschen abstimmen lassen würde, die hier zuhören, ob ich wohl damals diese Online-Funktion freigeschaltet habe oder nicht. Ich glaube, ihr kämpft auf das richtige Ergebnis. Das ist so ein bisschen der Fluch der guten Tat wahrscheinlich, das rächt sich nämlich jetzt. Diese Funktion kann man natürlich nur persönlich vor Ort in Deutschland freischalten. Und ja, da bin ich erst wieder im Dezember. Falls das nicht bekannt war übrigens, ich bin im Dezember in Deutschland. Falls es jemanden interessieren sollte. Doch, tut es, das weiß ich. Ja, ich hatte also keine sinnvolle Möglichkeit. Was habe ich gemacht? Ich habe die Behörde angeschrieben in ja, der festen Überzeugung, dass die Antwort wahrscheinlich erst in ein paar Wochen folgt und ich dann bis dahin auch zu Fuß in Flensburg bin. Aber es war nicht so. Dank der Zeitverschiebung hatte ich nach 2 oder 3 Stunden schon eine Antwort. Eine überaus freundliche Antwort übrigens, die mir erlaubt hat, die ganze Chose zu lösen mit dem sichersten aller Kommunikationsmittel, dem Faxgerät. Das habe ich getan über ein paar Umwege bei web.de und diversen anderen Anbietern. Kleiner Tipp, kann man sich ganz tollen Online-Fax erstellen. Naja, hat jedenfalls funktioniert. Ich habe eine Originalbescheinigung bekommen. Und ich hoffe, sie ist original genug für amerikanische Verhältnisse. Sonst stempel ich sie doch mal mit irgendwas. Ja, und das heißt, meine Unterlagen sind jetzt fast fertig, bis auf die Bescheinigung der Berliner Rechtsanwaltskammer, die so ein bisschen auf sich warten ließ, inzwischen aber immerhin in Deutschland schon vorliegt. Das heißt, ganz verzichten auf die US-Post kann ich leider nicht. Ja, das ist die verwaltungsmäßige Sache, mit der ich mich am Freitag umschlagen musste, beziehungsweise am Donnerstag und Freitag. Und dann gab es natürlich noch ein bisschen Uni. Und Freitag ist ja, wie gesagt, oder wie schon mehrfach besprochen, der große LLM-Feiertag. Sprich, da haben wir erst die Einführung ins amerikanische Recht mit diversen Präsentationen, also Fallpräsentationen von Mitgliedern meiner LLM-Klasse und dann eben Präsentationen des Rechts aus dem jeweiligen Heimatland. Das eine, ja, waren nur 2 verschiedene Fälle diesmal. Jetzt auch nicht, also natürlich alles ganz toll gemacht, aber jetzt auch nicht so, dass man das hier weiter erwähnen müsste eigentlich mit Blick auf die schon wieder unaufhaltsam fortschreitende Zeit. Nee, es war nicht so spannend diesmal, fand ich. Also nichts, was ich jetzt an ein nur teilweise fachlich qualifiziertes und trainiertes Publikum weitergeben muss. Entschuldigung. Wenn ihr es doch hören wollt, dann bitte Feedback, dann werde ich nächstes Mal sämtliche Fälle hier besprechen, die ich mir durchlesen musste. Das wird die anderen Zuhörerinnen sehr freuen. Ja, jedenfalls gab es dann noch Präsentationen von Fällen aus den jeweiligen Heimatländern. Ich habe sehr viel gelernt, unter anderem über norwegischen Klimaschutz und über die indigene Bevölkerung in Kanada. Das war durchaus beides sehr spannend und mir auch beides so umfassend nicht bekannt. Ich kann jetzt leider schlecht diese Präsentationen wieder komplett wiederholen, weil die halt jeweils 10 Minuten gedauert haben. Aber vielleicht kann man das ja googeln oder so, ne? Also beides tolle Themen. Klimaschutz in Norwegen, indigene Bevölkerung in Kanada ist eher kein so tolles Thema, ist eher so ein schwieriges Thema. Aber war auf jeden Fall sehr interessant, darüber was zu hören. Ich tendiere übrigens gerade dazu, bei meiner eigenen Präsentation im Oktober was zum Berliner Mietendeckel zu machen. Falls da jemand noch bessere Vorschläge hat oder Input hat oder was auch immer, immer her damit. Ich freue mich. Ja, dann hatten wir noch ein bisschen Legal Research und Writing danach. Und da haben wir darüber gesprochen, wie man schreibt und forscht. Ich verstehe den Sinn dieser Klasse durchaus. Das ist auch so als Diskussion alles sehr spannend, aber beide LLM-Klassen sind so ein bisschen querbeet. Also das ist schwer in eins zu fassen. Ich verstehe, warum man das macht. Das ist halt eben einfach so ein Überblick über vieles, aber davon zu berichten, das fällt mir schwer. Berichtenswerter ist vielleicht, dass wir eine Art Gruppenarbeit bestreiten durften. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich gerade diverse E-Mails bekomme. Und zwar geht es um die Forum Non-Convenience-Doktrin. Ich hoffe, dass diverse LateinlehrerInnen in meiner ZuhörerInnenschaft jetzt nicht vom Stuhl fallen, aber leider ist es so, dass man natürlich Latein hier Englisch ausspricht. Ob das nun falscher oder richtiger ist als die deutsche Variante, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber jedenfalls Forum Non-Convenience, das heißt ein nicht angemessenes Forum. Sprich, US-Gerichte haben die Möglichkeit zu sagen, wenn ja, US-Gerichte zwar an sich zuständig wären, aber es noch eine andere Möglichkeit gibt und die näherliegend ist, zu sagen, ja, komm, verhandelt das mal hier, verhandelt das mal da, bei den Schotten, bei den Ägyptern, wo auch immer. In unserem Fall sind es die Ägypter. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Mir ist die spannende, großartige Aufgabe zugefallen, zu erläutern, warum Ägypten kein angemessenes Forum generell für Rechtsstreitigkeiten ist. Und das machen wir zu zweit. Wir sind gerade so ein bisschen im Prozess der Aufgabenverteilung und ich nehme an, in dieser E-Mail steht drin, wie wir es tun werden. Ja, das ist der Freitag, was die Uni angeht. Kommen wir zusammen? Nein. Kommen wir nicht zum Samstag, ist natürlich Freitag. Der Freitag will ja, so verlangt es das Gesetz, dass etwas getan wird. Was ich tat, war in diesem Fall relativ simpel, denn ich hatte mich vor einigen Wochen schon zur Opera in the Ballpark angemeldet. Das ist einmal im Jahr eine Veranstaltung in San Francisco. Es gibt hier ein recht prominentes und gut besetztes Opernhaus wohl. Ich bin kein Opernexperte, so wenig wie ich Virologe bin oder Mediziner oder... Ach, ich kann eigentlich gar nichts außer Jura. Und Fußballregeln, da bin ich auch ganz gut. Jura und Fußballregeln. Ja, jedenfalls, es gibt ein recht prominentes Opernhaus in San Francisco. Und einmal im Jahr wird eine Aufführung gestreamt in das Stadion der San Francisco Giants, das bereits in dieser Sendung erwähnte Baseballstadion, das in die Bucht reingebaut ist. Es ist zwar natürlich selbstverständlich, dass man sich das mal anschauen muss, denn die Mischung aus Baseball und Oper, das kann ja eigentlich nur gut werden. Ja, da haben wir uns dann im Stadion eben auf dem Rasen breit machen dürfen und es gab dann, oder es wurde gegeben, sagt man, glaube ich, bei solchen künstlerischen Darbietungen, es wurde gegeben, zunächst die Nationalhymne, was vor einer Opernveranstaltung vielleicht nicht ganz normal ist, ich weiß es nicht, aber war interessant. Und dann ein Medley aus diversen Geschichten, die ich nicht kenne natürlich, weil ich ein Kulturbanause bin. War es Don Giovanni? Könnte Don Giovanni gewesen sein. Aida kam, glaube ich, auch vor, das ist... Ja, Aida kam ziemlich sicher vor, da habe ich mich noch echauffiert darüber, dass die Geschichte von Aida ja eigentlich so unglaublich unterkomplex ist. Aber jedenfalls, die Musik war sehr schön. Also, tolle Veranstaltung, muss man sagen. Bild und Ton übrigens auch überraschend gut, also technisch alles richtig gemacht, von der Atmosphäre her echt spannend, man konnte wirklich gut folgen und zuhören. Das einzige Ding ist, September in San Francisco, nach Sonnenuntergang wird es auf einen Schlag arschkalt. Ich habe gerade Arsch gesagt, das nehme ich zurück. Er wird es sehr, sehr kalt. Ich hoffe, das muss ich jetzt nicht bei der Jugendfreigabe. Ich muss diesen Podcast immer einstufen, bevor ich ihn veröffentliche. Und zwar dahingehend, ob das hier jugendfrei ist. Also ob es irgendwie pornografisch wird, das kann ich versprechen, wird es nicht. Oder ob es beleidigende Wörter gibt. Und Arsch, jetzt habe ich es nochmal gesagt, war natürlich hart an der Grenze. Deswegen nehme ich das offiziell zurück und damit ist dieser Podcast auch wieder jugendfrei. Genau, da ich dann danach auch direkt in den Tower zurückgekehrt bin, war das dann auch schon der Freitag. Wie inzwischen ja gewohnt, das ist übrigens eine gnadenlose Übertreibung, aber wie seit letzter Woche gewohnt, als Einstieg ins Wochenende... Passt natürlich nichts besser als die Jingle. Rechtsfrage der Woche. Die Rechtsfrage der Woche, beziehungsweise das Rechtsthema der Woche, wie es eigentlich heißt, wie ich es selber genannt habe und deswegen wissen sollte, ist die Richterwahl in den USA. Ich dachte, jetzt habe ich schon ein bisschen über Wahlen von Gouverneuren geredet, werde übrigens auch noch ein bisschen über Wahlen von Gouverneuren reden, aber nicht im Rahmen des Rechtsthemas. Da könnte man ja auch mal darüber sprechen, wie das denn eigentlich so läuft mit der dritten Staatsgewalt, mit der Judikative. Wie werden denn eigentlich Richter in den USA ausgewählt und wer bestimmt, wer Richter wird und wer wird denn eigentlich im Endeffekt Richter? Die Antwort ist in guter juristischer Tradition: Es kommt darauf an. Wie bereits höchst übersichtlich und sehr einprägsam von mir persönlich erläutert in einer der vorigen Folgen, gibt es ja ein Bundesgerichtssystem und ein Staatsgerichtssystem. Es ist übrigens voll gut, das immer live zu übersetzen, während man die englischen Begriffe im Kopf hat. Das macht es viel einfacher und übersichtlicher auch für mich. Nun ja, sollte ich mir immer neue Begriffe ausdenken, bitte nicht wundern. Das kommt genau daher, dass ich mir keine Notizen mache. Aus Überzeugung. Es gibt auch sehr dumme Überzeugungen manchmal, aber das ist meine. Genau, und dementsprechend kommt es natürlich zunächst darauf an, ob man Bundesrichter oder Staatsrichter werden will, von wem man sich nun ernennen lassen muss. Die Bundesrichter sind in der Verfassung festgeschrieben, in Artikel 3. Und da steht drin, dass die Rechtsprechung vom Supreme Court und eventuell vom Kongress eingesetzten anderen Gerichten ausgeübt wird. Es ist gar nicht zwingend, dass es andere Gerichte als den Supreme Court gibt. Die gibt es aber. Die gibt es ja, wie ich schon erwähnt hatte, in zwei Stufen. Die District Courts und die Courts of Appeal, also quasi die Verhandlungsgerichte und die Berufungsgerichte und dann eben den Supreme Court. Und alle diese Richter und Richterinnen werden vom Präsidenten benannt. Oder der Präsidentin. Zu dem Thema könnte man irgendwann auch nochmal kommen in nächster Zeit. Ja, werden vom Präsidenten ernannt und werden vom Senat, nein, anders gesagt, sollten vom Senat bestätigt werden. Sonst werden sie nämlich nicht Richter. Das gab es unter anderem in der Obama-Amtszeit gegen Ende nochmal, dass ein Kandidat für den Supreme Court nicht vom Senat bestätigt wurde. War vorher eigentlich recht unüblich, aber die Zeiten ändern sich in der US-Politik, wie man ja wahrscheinlich mitbekommt. Genau, in den Staaten wiederum ist es so, im Prinzip gibt es da natürlich wieder ziemlich genau 50 unterschiedliche Systeme. Es ist allerdings relativ üblich, dass Richter und Richterinnen gewählt werden. Dass also RichterInnen, genau wie Abgeordnete und auch wie zahlreiche andere Offizielle, also StaatsanwältInnen oder Sheriffs oder so, wirklich von der gesamten Bevölkerung gewählt werden müssen. Wenn man sich nun fragt, woher man denn wissen soll, ob ein Richter gut ist, dann ist die Frage nicht unberechtigt. Man hat allerdings, es gibt eine Möglichkeit oder es gibt Möglichkeiten, wie man sich quasi die Rechtsprechung von einzelnen Richtern anschauen kann für die Vergangenheit. Also wie sie zum Beispiel in Abtreibungsfragen entschieden haben oder ähnlichen Geschichten. Es geht natürlich dann nicht, wenn Richter neu benannt werden, aber es ist auch nicht so, dass man hier als Richter einsteigt. Also Richter wird man eigentlich erst dann, wenn man schon eine gewisse Spur im Rechtswesen hinterlassen hat. Welcher Natur diese Spur ist, nun ja, das unterscheidet sich auch bei der aktuellen Supreme Court-Besetzung nicht unerheblich. Selbst wenn Richter und Richterinnen vom Gouverneur benannt werden, was auch möglich ist in der Regel, kann es übrigens sein, dass man sie herausfordern kann in einer Wahl. Sprich, dass man gegen sie antreten kann und dann müssen sie sich wieder der Wahl stellen. Also, es wird hier schon ein bisschen ernster genommen, wie Richter quasi besetzt werden. Das ist insofern, dass es ein Thema ist, auch wirklich in der Bevölkerung. Heißt jetzt nicht, dass alle wissen, wer auf welche Art Recht spricht. Das ist sicherlich nicht so. Aber es ist eben schon irgendwie eine Sache, über die man sich manchmal unterhält. Und ja, genau. Das wäre es erstmal zur Richterwahl. Ich glaube, ich werde bei dieser Gelegenheit mal offiziell ankündigen, dass ich mir für dieses Podcast so zwischen 30 und 40 Minuten Folgenlänge vornehme, denn ich sehe jetzt schon den Zeitbalken hier unaufhörlich anschwellen und das wird doch mal wieder nichts mit den 30 Minuten. Also Limit 40 Minuten, aber ich möchte mich nicht unter Druck setzen, auch jedes Mal 40 Minuten zu quatschen hier. Ich versuche also 30, genau, sagen wir es so, ich versuche 30 Minuten und es werden aber immer 40 werden. Ja, was ich eigentlich diesmal tun werde, ist den Samstag zu überspringen. Das klingt gar nicht nach mir, zumal ich am Freitag sehr früh zu Hause war, aber tatsächlich habe ich den Samstag relativ konsequent durchgearbeitet. Das hatte auch Gründe, einfach, ja, weil ich wusste, dass ich am Sonntag nicht viel Zeit haben werde. Aber ja, war so. Samstagabend in aller Kürze daher. Ich habe dann doch noch ein paar KommilitonInnen in der Student Lounge hier im Tower getroffen und wir sind dann in eine recht nette Karaoke-Bar gegangen, die auch gar nicht so unbezahlbar teuer war. Also ich glaube so $6 für ein Bier, das ist für US-Verhältnisse schon recht günstig. Ein bisschen irritierend, weil der Laden wirklich sehr voll war und auch keine Mundschutze getragen wurden. Aber man muss eben hier ja eine Impfung nachweisen, wenn man Gastronomie jeder Art in Anspruch nimmt. Also war ein schöner Abend. Ich würde sagen, dass die Killers und Mr. Brightside leicht überrepräsentiert waren im Verhältnis. Aber nichtsdestotrotz, ein herrliches Wort, nichtsdestotrotz hat das Spaß gemacht. Und ja, ein bisschen später zu Hause als geplant. Also ich fürchte so, wir mussten zurücklaufen. Ich fürchte so gegen 3 war das dann. Ich persönlich wäre früher zurück. Nein, Quatsch, wäre ich nicht. War schon gut so. Hat Spaß gemacht, war schön. Der Sonntag nämlich. Der Sonntag, der war schon von Anfang an recht dick in meinem Kalender markiert. Ich weiß, dass ich letzte Woche so eine Andeutung gemacht habe. So ein mysteriöses Event am Sonntag und was weiß ich. Und es haben auch Leute nachgefragt sogar, was das denn wäre. Ich habe dann gesagt, naja, ich spoilere doch jetzt nicht mein eigenes Podcast. Ist ein bisschen gemein, weil so spektakulär war es eigentlich nicht. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass ihr jetzt schon 26 Minuten zugehört habt, bis wir an diesem Punkt angelangt sind. Und das ist doch auch was wert. Das Event am Sonntag war ganz simpel ein Barbecue. Ein Barbecue in Berkeley im Haus von Professor Schwartz. Also unserer erfahrensten Professorin auf jeden Fall. Die eben auch größtenteils schon, ja, oder teilweise in Rente ist, könnte man sagen. Die aber trotzdem gerne immer die Leute von den Global Programs einmal im Jahr zum Barbecue einlädt in ihr Haus. Das klingt natürlich nach einer tollen Sache. Und dementsprechend haben wir uns dann auch um 10.30 Uhr, mein Wecker stand auf 10.10 Uhr, weil ich davon nicht ausgegangen war. Ich hatte also volle 20 Minuten, um mich von dem Vorabend dazu erholen. Naja, wie auch immer, um 10.30 Uhr haben wir uns dann getroffen, um die BART nach Berkeley über Oakland und diverse Zwischenstationen zu nehmen und pünktlich um 12 Uhr dann dort zu erscheinen. Ja, Covid-Regelungen dort waren dann im Prinzip Maske drin, keine Maske draußen, alles wie gehabt. Ein bisschen irritierend wahrscheinlich im eigenen Haus dann doch Gäste zu empfangen, gleichzeitig aber sich eben an sowas halten zu müssen, aber hat ja alles Gründe. Ja, dementsprechend waren auch keine Externen erlaubt, weil wir ja quasi mit dieser Impfrichtlinie der UC Hastings mithalten müssen oder ja, ich wüsste jetzt, wie man das auf Englisch sagen würde, auf Deutsch kriege ich es nicht hin. Das Problem, das wird sich wahrscheinlich noch vergrößern in den nächsten Wochen und Monaten. So ist das eben. Ja, jedenfalls, wir müssen die Impfrichtlinie einhalten. Das klingt doch gut. Ja, wir haben uns dann nach draußen gesetzt und ja, die ganze Klasse war eigentlich versammelt. Ein paar ProfessorInnen waren auch da. Und es gab dann ja eine reiche Auswahl an Getränken. Ich glaube, es war eine recht konsequente Fortsetzung. Also das Letzte, was ich zu mir genommen hatte am Vorabend, war ein Bier und ich habe dann direkt mit dem Bier fortgesetzt wieder am Sonntag. Das hat man auch eher selten. Also auch ich habe das eher selten, diesen nahtlosen Anschluss quasi. Und zwischendurch hatte ich eine Cola, aber die war auch nötig. Ja, Barbecue ist natürlich ganz klassisch eine sehr amerikanische Angelegenheit, die natürlich ein bisschen, oder die in diesem Fall ein bisschen dadurch beeinflusst wurde, dass der verantwortliche Koch, die ja eigentlich kein Koch ist, sondern eher so eine Art, ja, Installateur, Hausmeister, alles andere, aus dem Nahen Osten kommt, beziehungsweise hier sagt man der Mittlere Osten. Und dementsprechend hat er so eine leichte Prägung arabischer Art, was es ganz reizvoll gemacht hat. Trotzdem, es gab vegane Alternativen, ein hervorragendes Chili-Zehnkerne natürlich. Es gab diverse Salate und eben vor allem Burger und Hühnchenspieße und beides exzellent. Also zu den Hühnchenspießen gab es leider keine vegane Alternative. Das dürfte sehr ärgerlich für einige Klassenmitglieder gewesen sein. Zu den Burgern gab es eine vegane Alternative, die, wie mir berichtet wurde, auch ganz gut war. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Großartiges Essen. Viel Spaß. Ein wirklich sehr, sehr, sehr angenehmer und schöner Nachmittag. Mit ein paar Sportdiskussionen auch parallel haben die San Francisco 49ers ihr erstes Saisonspiel gewonnen, was mich natürlich auch in höchste Ekstase versetzt hat. Nein, das hat mich aber gefreut. Also es waren nur die Detroit Lions der Gegner, aber es hat mich dennoch gefreut. Das heißt, das nächste Spiel kann ich dann hoffentlich auch persönlich sehen und ja, das klingt doch nach einem guten Saisonauftakt jedenfalls. Jedenfalls war es auf jeden Fall, ja. Also es war ein schöner Sonntag, sagen wir es so. Und das ist doch ein hervorragender Anlass für eine vertraute und beliebte Rubrik, nämlich das Jingle Essen der Woche. Beziehungsweise ich habe es irgendwann mal umbenannt, um auch Getränke zu inkludieren. Aber da ich bisher noch keine Getränke inkludiert habe, tun wir einfach mal so, als wäre es weiterhin das Essen der Woche. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, in was ich die Rubrik umbenannt habe. Das werde ich noch recherchieren. Bis dahin reden wir über Burger. Ja, Burger. Ich dachte, so ein bisschen amerikanische Esskultur, andere sagen vielleicht Unkultur, ich sag Kultur, muss auch mal hier rein. Auch wenn Kalifornien sich wahrscheinlich in den nächsten Stunden bis Tagen für unabhängig erklären wird, ist es ja immer noch ein Bundesstaat der US of A. Und der Burger ist sicherlich das amerikanischste aller Nahrungsmittel. Zum Grundkonzept muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel erzählen. Brötchen, Fleisch, Brötchen. Alles Weitere ist optional. Was man sagen muss, hier in San Francisco ist die Burgerkultur nicht so präsent wie in anderen Städten. Also gerade aus kleineren Städten, aber auch aus New York und auch aus Chicago kenne ich das eher, dass man so viele amerikanische Restaurants hat und dann eben auch entsprechend viele Burger-Restaurants. Hier ist es eben so weit gefächert und so international, dass man jetzt nicht wahnsinnig viele Burgerläden findet, aber natürlich schon immer wieder welche. Also beispielsweise hier in der Nähe auf der Market Street komme ich jedes Mal beim Einkaufen an einen Burgerladen vorbei. Der hat anscheinend Burger, die mit Mac and Cheese gefüllt sind. Also Macaroni and Cheese, das ist ja ein Nudelgericht. Ich sage nicht Pasta, weil sonst mich irgendwelche ItalienerInnen aus meiner Klasse verprügeln würden wahrscheinlich. Ein Nudelgericht, ein amerikanisches. Und das scheint da mit einem Burger kombiniert zu sein. Ich habe es noch nicht probiert. Das klingt aber irgendwie gleichzeitig abstoßend und reizvoll. Und gleichzeitig abstoßend und reizvoll ist eigentlich das Konzept, wie so ein richtig guter Burger funktioniert. These. Mein bisheriger Favorit in der Stadt ist tatsächlich, was so Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, Jenny's Burger in der Nähe vom Golden Gate Park. Da bekommt man für so 9 bis 11 Dollar eine Combo. Also, es heißt ja nicht Menü. Alle Deutschen nennen es ja Menü oder in Deutschland nennt man es ja Menü, wenn man ein Getränk, Pommes und einen Burger haben will. Wenn man hier Menü sagt, dann kriegt man die Speisekarte. Deswegen heißt es Combo. Also so ein klassischer falscher Freund im Deutschen und Englischen, glaube ich. Jenny's Burger jedenfalls war ich jetzt bei meinem jetzigen Aufenthalt noch nicht, habe mich aber zumindest aus der Entfernung versichern können, dass es noch existiert. Und das Schöne ist, dass man sich den Burger eben selber quasi nach so einem Grundmuster bestellt. Also ich will einen Cheeseburger, ich will einen Hamburger. Ich will einen Chili-Cheeseburger. Vorsicht, Chili-Cheeseburger sind nicht mit Jalapenos und Käse, wie man es aus Deutschland gewohnt ist, sondern da kommt ein schöner Löffel Chili drüber. Es gibt wahrscheinlich keinen Burger, der komplizierter zu essen ist als diesen. Ich empfehle einen Löffel. Und ich empfehle, nicht in Eile zu sein. Jedenfalls diesen Burger, dieses Grundmuster kann man dann eben ergänzen mit anderen Zutaten bei Jenny's. Das ist auch nicht so ungewöhnlich in US-Burgerläden, aber ja, der Preis ist recht günstig, ist eine Empfehlung wert, werde ich sicherlich auch demnächst mal wieder hingehen. Ja, das ist soweit für diese Woche zum Kulinarischen. Und schon sind wir wieder beim Montag. Ich habe zu meinem Schrecken festgestellt, dass nicht jeder Montag ab jetzt Labor Day ist, dass ich deswegen also dann doch wieder Richtung Uni musste. Aber ich habe ja auch schon erwähnt, dass Civil Procedure eins meiner beiden Lieblingsfächer ist. Das klingt immer so ein bisschen komisch, wenn ich nur 3 echte Fächer habe. Es klingt vor allem sehr gemein in Anbetracht dessen, aber auf jeden Fall sind das 2 Fächer, die wirklich toll unterrichtet sind und die mir sehr viel Spaß machen. Und gerade bei Civil Procedure ist das doch etwas überraschend, weil es eben, wie gesagt, ich habe schon mehrfach erwähnt, doch etwas verrufen ist als kompliziert. Das allerdings wurde mir Montag bewiesen. Es ging nämlich um Supplemental Jurisdiction. Supplemental Jurisdiction ist quasi, wenn ein Gericht eigentlich nicht über einen Fall entscheiden dürfte, aber weil der Fall mit einem anderen Fall eng zusammenhängt, oder der Anspruch vielmehr, mit einem anderen Anspruch eng zusammenhängt, nur wegen dieses Zusammenhangs eben ausnahmsweise doch darüber entscheiden kann. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, denn das ist einer von diesen zivilprozessualen Dingen, wo man ganz viele bunte Kreise und Linien zeichnet. Fachfremde Menschen werden nicht wissen wollen, was ich meine, und mit dem Fach vertraute Menschen werden sich jetzt auch mit Grauen abwenden. Bevor sie sich endgültig abgewendet haben, möchte ich damit auch schon wieder aufhören. Also es ist nicht ganz so schwierig, wie es im Deutschen werden kann, zumindest auf dem Level, auf dem wir es hier betreiben, noch nicht, weil es zum Glück nur ein einzelner Paragraph ist. Das ist zwar ein sehr langer und komplizierter Paragraph, aber es ist alles noch irgendwie fassbar. Und ja, zumindest habe ich, wie gesagt, auch einen Dozenten, der das sehr angenehm rüberbringt und sehr schön rüberbringt. Zum Montag sei sonst noch gesagt, das war ja der letzte Tag vor der Wahl hier in Kalifornien. Ich hatte nochmal eine Pro-Bono-Schicht für Common Cause und habe meinen persönlichen Rekord der Meldungen auf etwas über 60 erhöht. Also das, die These, dass Joe Biden vom Satan abstammt, kam jetzt auch noch ein paar Mal vor. Es ging vor allem um Briefwahl. Es ging vor allem darum, wie furchtbar Briefwahl ist und dass die ja gar nicht kontrollieren können, wer da so alles per Brief wählt. Und ja, ein paar Kanadier, die sich über Wahlen unterhalten haben, waren auch wieder dabei. Ja, alles wie üblich, sage ich mal. Damit war zumindest mal ein 6-stündiges Pro Bono Soll für Common Cause erfüllt. Vielleicht mache ich trotzdem nochmal weiter. War eigentlich ganz witzig. Der Dienstag dann erlebte das Verfassungsrecht und einen Fall, in dem sich der Supreme Court auf den Kopf stellt. Eigentlich, normalerweise, ist es ja so, wie gesagt, wir sind immer noch im Bereich der Commerce Clause und eigentlich ist es so, die konservativen Richter wollen möglichst wenig Regulierung durch den Bund. Also die wollen das möglichst einschränken, was der Bund machen darf und wollen deswegen auch die Commerce Clause nur ganz eng verstanden wissen. Also die wollen, dass der Kongress eben nur ganz enge Möglichkeiten hat, Dinge zu regulieren. Die liberalen Richter, die wollen eher, und Richterinnen wollen eher das Gegenteil. Also die wollen, dass der Kongress möglichst viele Möglichkeiten hat. Was aber, wenn ein Staat, beispielsweise Kalifornien, den medizinischen Einsatz von Marihuana erlaubt und der Bund versucht, den medizinischen Einsatz von Marihuana zu verbieten? Die meisten konservativen Richterinnen sind nicht konsequent geblieben. Oder konsequent geblieben, wie man es denn sehen will. Die meisten liberalen Richterinnen sind ihrer rechtlichen Linie weiterhin gefolgt. Das führt dazu, dass die liberalen RichterInnen vollständig dafür gestimmt haben, dass durch den Kongress der medizinische Einsatz von Marihuana in Kalifornien erfolgreich verboten wurde, während die konservativen RichterInnen, fast alle, dafür gestimmt haben, dass der medizinische Einsatz von Marihuana in Kalifornien nicht verboten werden konnte durch den Kongress. Sprich, ganz einfach gesagt, Konservative setzen sich für Marihuana ein, Liberale setzen sich dagegen ein. Einzige Ausnahme ist der geschätzte verstorbene Richter Scalia, der gesagt hat, ja, nee, also rechtlich gesehen ist das hier was ganz anderes als alles, worüber wir bisher gesprochen haben. Und ich verstehe das auch viel besser als die Liberalen, das eigentliche Thema. Aber ich stimme trotzdem mit den Liberalen, denn ich mag Marihuana so überhaupt nicht. Also am Ende gab es eine Mehrheit dafür, dass die Commerce Clause weit ausgelegt wird und der Kongress das Recht hat, hierüber zu entscheiden. Wahrscheinlich deswegen, weil ein Konservativer nicht über seinen Schatten gesprungen ist, was das Thema Drogengebrauch angeht. Ist ein bisschen witzig. Es zeigt auch wirklich sehr viel darüber, wie politische Fragen und rechtliche Fragen sich so gegenseitig bedingen und bedienen können. Hatte ich Spaß mit. Ja, am Abend war dann, wie gesagt, Gouverneurswahl, beziehungsweise der Versuch, den Gouverneur abzuwählen. Es ist mit ungefähr 67% der Stimmen gescheitert. Ich hätte nach einer Stunde ins Bett gehen können. Bin ich nicht ganz, aber es war recht schnell und unspektakulär vorbei. Das war auch sehr gut so, weil zwischendurch hatte ich schon ein bisschen Sorgen. Die Umfragen sahen doch mal anders aus. Aber naja. Ja, machen wir den heutigen Mittwoch dann noch im Schnelldurchlauf. Professional Responsibility. Mir wurde wieder gesagt, ich soll nichts Böses machen. Ja. Heute ging es um Interessenkonflikte. Das ist durchaus auch ein spannendes Thema, was in Deutschland aber halt auch so ist. Also es ist, kurz gesagt, es ist relativ gut, wenn man nicht beide Seiten vertritt. Also wenn man im Gericht das Podium wechseln muss, von der beklagten Seite zur Klägerseite gehen muss und zurück, dann hat man irgendwas falsch gemacht im Vorfeld. Ist ein bisschen komplexer, aber das ist dann auch ehrlich gesagt nicht so spannend. Ja, und dann noch ein bisschen Civil Procedure. Heute ging es um weiterhin Supplemental Jurisdiction und es ging ein bisschen um Removal. Removal werden wir aber nächste Woche ausführlicher machen, werde ich dann auch hier ausführlicher machen, einfach weil das dann ein bisschen mehr Raum bekommen kann. So, und jetzt habe ich noch 33 Sekunden, um einen Abschied zu machen und nicht über die 40 Minuten zu kommen. Das ist auf jeden Fall eine Folge in Rekordlänge. Ich spreche deswegen auch sehr schnell, aber ich weiß, das hat trotzdem mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch jetzt auch viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr über Feedback. Und ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Damit sage ich auf Wiederhören. Mist, jetzt habe ich noch 10 Sekunden. Denkt euch ein paar Atempausen in den vorigen Sätzen und wir hören voneinander.